Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Zürich macht viel Theater. Das ist das erste Thema. Außerdem gibt es einen Kommentar zur Absage des Nelly Sachs Literaturpreises und Puppen in Namibia. Das Schauspielhaus Zürich wird seit Beginn dieser Saison von Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg geführt. Auch das kleine Theater am Zürcher Neumarkt hat eine neue Intendanz: Hayat Erdogan, Tine Milz und Julia Reichert. Die drei Frauen haben sich drei neue Sparten ausgedacht: Akademie, Playground und Theater. Damit soll das Haus sowohl Stadttheater als auch Experimentierbühne sein. Für den ersten Versuch haben sie sich nur Pferden gibt man den Gnadenschuss ausgesucht, die von Sidney Pollack verfilmte Geschichte verzweifelter Amerikaner, die in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre für Geld tanzen, bis sie tot umfallen. Im Zürcher Neumarktprojekt tanzten im August Profis mit Laien. Danach bespielten alle Tage lang ein musikalisches Laufband. Heute Abend war nun der dritte Teil, die Analyse des Ganzen, angesetzt, beobachtet von Christian Gampert. Wie haben der Filmemacher Mike Bonanno und Choreograf Jeremy Nett dieses dritte Kapitel gestaltet?
Naja, sie schließen schon an den Film von Sidney Pollack an, aber sie beschränken sich auf die Tanzsituation. Während der Film ja doch so ein bisschen biografischen Hintergrund immer liefert und da so Liebesgeschichten einfließt und man über die Personen doch einiges erfährt und das auch das Interessante an dem Film natürlich ist mit Jane Fonda, ist es hier so, dass man glaubt, dass diese Tanzsituation, dieses ich biete mich feil, ich stelle mich zur Schau und mache mich zum Objekt, auch dieses Moderators, der übrigens von Mike Bonanno ganz virtuos und mit wunderschönem Amerikanisch gespielt wird, dass das so überzeugend ist, dass das anderthalb Stunden lang das Publikum fesseln könnte. Und ich deute jetzt schon mal an, dass das nicht wirklich gelungen ist.
Aber es waren jetzt nur Profis auf der Bühne?
Es gab zwei professionelle Tänzer, die ganze Zeit über getanzt haben. Und es gab diese fünf Kandidaten, die vom Publikum auch begutachtet wurden. Das sind natürlich Ensemblemitglieder des Theaters Neumarkt. Das sind zum Teil auch Leute, die eine Tanzausbildung haben, aber eben Schauspieler. Und es war einer da, der aus diesen Tanzwettbewerben, die Sie vorher erwähnt haben, quasi als Sieger hervorgegangen ist. Der darf mittanzen und das ist auch der, der am Ende dann stirbt. Man stirbt ja, man tanzt bis zur Erschöpfung und einer muss sterben.
Jetzt das Wort, was ist denn nicht gelungen?
Der Film von Pollack bezieht sich ja auf die große Depression in den 30er Jahren. Und die Leute, die dort tanzen, sind aus wirtschaftlichen Gründen da. Die wollen sich über Wasser halten während dieses Tanzmarathons. Und sie wollen den Preis gewinnen. Hier ist es so, dass Mike Bonanno, der ja eigentlich ein Aktionskünstler ist, der aus der Kommunikationsguerilla kommt und allerlei Institutionen schon wirklich parodistisch vorgeführt hat, dass er mehr so an die Gegenwart anschließt und sagt, wir haben hier mehr einen Konkurrenzkapitalismus um Aufmerksamkeit. Wir haben hier Castingshows, wir haben Reality-Shows. Das ist so das Koordinatensystem, in dem das stattfindet. Und jeder Tänzer muss sich selbst vermarkten. Wir erfahren eigentlich wenig über die biografischen Hintergründe, eigentlich gar nichts. Aber die Leute bieten sich feil in unterschiedlichsten Posen. Das Publikum wird ständig ermutigt, sie leiden zu sehen und sich daran zu delektieren. Also man wird wirklich zum Voyeurismus angestiftet. Und der Showmaster auf Rollschuhen, der durch die Gegend fährt, ist der eigentliche Star des Abends. Er ist der Master of Ceremonies.
Also Voyeurismus statt Analyse.
Natürlich ist da ein analytischer Ansatz dabei. Und die Frage ist aber, ob das über die Einsicht in generelle Konkurrenzmechanismen hinausgeht, theatralisch. Also von einem Theaterabend würde ich dann schon erwarten, dass da irgendeine Dramaturgie drin ist, die über das reine Show-Element hinausgeht. Und das fehlt hier. Also man müsste über die Personen dann doch was erfahren. Man müsste mehr Hintergrund haben, da müsste zwischen den Personen was passieren. Und hier ist nur die Situation, dass jemand präsentiert und bewertet wird. Und das finde ich dann doch ein bisschen wenig für einen Theaterabend.
Der Neumarkt und das Schauspielhaus in Zürich haben sich ja beide viel Neues vorgenommen. Die Stadt hat die Verantwortung für theatrale Innovationen nicht einer einzigen Hand überlassen. Kann dieses kollektive Experiment trotz Ihrer Kritik heute Abend inhaltlich aufgehen?
Am Anfang ist man ja immer guter Dinge und ich scheue mich jetzt auch ein bisschen, diese Premiere heute als repräsentativ zu nehmen für das, was hier stattfinden soll. Das ist ein sehr theoretischer Ansatz, den diese drei Frauen haben. Also Love, Play, Fight, das klingt ja schon mal eigentlich ganz gut, wenn man zum Lieben und Spielen verführt werden soll. Es ist aber auch ein sehr theoretischer Ansatz. Das sind drei Dramaturginnen und die betrachten das Theater auch als Denkanstalt. Und wenn ich mir die Veranstaltungen anschaue, die hier geplant sind, wo es dann also von Black Queer Madness über Krieg, Kunst und Propaganda bis zu so Themen wie funktioniert rechte Rhetorik geht, dann ist das alles völlig in Ordnung. Ich glaube aber, dass das alles sehr theoretisch ist und ich bin mir nicht sicher, ob das als Theaterform funktioniert. Also entscheidend ist ja dann doch, was auf der Bühne stattfindet und nicht die Diskussionsveranstaltungen drumherum. Und ich meine, die haben jetzt Benny Klassens engagiert für die nächste Premiere, ein super Turbo-Schauspieler, der Regie führen wird. Das finde ich vielversprechend und interessant. Ob das nun zusammengeht mit den vielen Diskussionsveranstaltungen, das muss man erstmal abwarten.
Und Stehmann und Blomberg, machen die was anders?
Das Erstaunliche ist, dass Zürich sich im Grunde zwei Experimentierbühnen leistet, weil Stehmann und Blomberg haben zur Eröffnung so eine Art Festival veranstaltet, wo sie ältere Arbeiten der Regisseure zeigen, die sie engagiert haben. Die kommen oft aus der freien Szene. Das sind zum Teil ganz verrückte Arbeiten. Sie haben aber auch so einen Hang zur Minderheitenkultur. Also Treasure Harrell, der Choreograf, den sie engagiert haben, der hat eine queere Tanzperformance gemacht im völlig leeren Schiffbau in der Riesenhalle. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da so der reputierliche Zürcher reingehen wird. Also die Gefahr ist, dass beide Häuser sich zu sehr auf Minderheitentheater versteifen und das große Publikum so ein bisschen links liegen lassen. Ich will es nicht beschreien. Es kann gut gehen. Warten wir es ab.
Unser Kritiker Christian Gampert aus dem Neumarkt Theater in Zürich nach der dritten Premiere zur Romanadaption They Shoot Horses Don't They von Horace McCoy, bis heute nicht ins Deutsche übersetzt, sondern bekannt als Filmtitel Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss. Die Wählerinnen und Wähler in Israel haben entschieden, Benjamin Netanyahu ist ein Regierungschef auf Abruf. Zeitgleich gab Dortmund bekannt, der Nelly Sachs Literaturpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben. Die Jury hat, wie Sie letzte Woche im Deutschlandfunk Kultur schon erfahren haben, gegrübelt und sich nun entschieden, die Auszeichnung für die pakistanisch-britische Schriftstellerin Camilla Shamsi zurückzuziehen, weil die 46-Jährige sich wieder die Satzungsziele des Preises politisch engagiere. Das kommentiert in der Kultur vom Tag Michael Köhler.
Ist die Jury eingeknickt? Hat sie sich der öffentlichen Kritik gebeugt? Hat sie kein Rückgrat? Ist das eine Hexenjagd? Nein. Jury und Stadt haben das einzig Richtige getan. Vielleicht ein bisschen spät, aber noch rechtzeitig. Sie haben damit Schaden von sich, der Stadt und der Namenspatronin, der jüdischen Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs, abgewendet. Man stelle sich mal einen Moment lang die Meldungen im In- und Ausland vor. Dortmund ehrt Antisemitin. Stadt, Land und Bund wären blamiert. Ob sich deshalb die Jury auflösen muss, sollen die Betroffenen selbst entscheiden. Wissen hätte man es aber schon können. Denn nach zahlreichen Fällen dieser Art gehört diese Frage gefälligst zuerst geklärt. Wie koscher ist unsere Preisträgerin? Es kommt schließlich nicht zum ersten Mal vor. Erinnert sei an die jüdisch-amerikanische Philosophin Judith Butler, die 2012 den Adorno-Preis bekam. Sie unterstützte die gewaltlosen Aktionen der BDS-Bewegung Boycott, Divestment and Sanctions. Butler bekam trotz Einwänden und Kritik den Adorno-Preis der Stadt Frankfurt in Hessen. Kritik an Israels Politik ist fraglos erlaubt, aber auch Kritik an den Kritikern. Nicht jeder BDS-Unterstützerin ist antisemitisch, so viel ist klar. Ihm und ihr muss nur klar sein, dass es der BDS ist. Auch wenn BDS das Existenzrecht Israels nicht anzweifelt, so ruft die Bewegung dazu auf, Unternehmerinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus Israel zu boykottieren. Warum? Weil sie Juden sind. Erst Mitte Mai dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag einen gemeinsamen überfraktionellen Antrag, ohne AfD allerdings, mit dem Titel BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten, Antisemitismus bekämpfen, angenommen. Der Bundestag verurteilt darin Boykottaufrufe gegen Israel. Auch die Regierung des kulturfreundlichen NRW-Regierungschefs Armin Laschet und seiner Kulturministerin hat sich ausdrücklich gegen die BDS-Bewegung ausgesprochen. Zuletzt stand Ruhr-Triennale-Intendantin Stefanie Karp in der Kritik. Ihr drohte der Rausschmiss, weil sie im Sommer 2018 die BDS-unterstützende Band Young Fathers einlud. Es geht in diesen Fällen nicht um Kunst- und Meinungsfreiheit, sondern um deutsche Staatsräson. Dazu zählt, BDS-Ansichten keinen Boden zu bereiten. Immerhin hat Dortmund eine Vereinbarung zur Bekämpfung von Antisemitismus unterzeichnet. Denn auch in ihrer Stadt gibt es einen nicht geringen Anteil an Neonazis. Das alles sind Gründe, die gegen die Preisvergabe an Camilla Chemsi sprechen. Da kann keine noch so gute britisch-pakistanisch-muslimische Autorin ausgezeichnet werden, die ihre Bücher in Israel nicht veröffentlichen will und die BDS-Bewegung aktiv unterstützt. Das widerspricht ausdrücklich der Satzung des Nelly-Sachs-Preises. Kommenden Freitag spricht Landesvater Armin Laschet im jüdischen Tempel zum 60. Jahrestag der Wiedereinweihung der großen Kölner Synagoge. Er tut es in Anwesenheit von Josef Schuster, des Zentralratspräsidenten der Juden in Deutschland. Unausdenkbar, was passiert wäre, wenn knapp 100 Kilometer weiter in seinem Land eine BDS-Aktivistin offiziell geehrt würde. Nur so ein bisschen Antisemitismus gibt es nicht.
Der Kommentar von Michael Köhler. Menschenrechte, wie wichtig sie sind und wo sie mit Füßen getreten werden, das setzt das Human Rights Film Festival in Berlin eine Woche lang in dokumentarische Bilder um mit Geschichten aus allen Teilen der Welt. Die mit 100 Jahren älteste Kinderrechtsorganisation hat im Geburtsjahr eine eigene Reihe beim zweiten Festival dieser Art. Sie beschäftigt sich mit Kindern im Krieg. Martina Dase, selbst Filmemacherin, ist für die Kommunikation von Save the Children Deutschland verantwortlich. Jetzt bei mir zu Gast. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Butke.
6 Filme haben Sie ausgesucht für diese Reihe aus Syrien, Irak, Iran, Kolumbien, Liberia und Indien. 2 Filme haben Deutschland-Premiere. Wovon erzählen die? Die beiden ersten Deutschland-Premieren, die Sie jetzt in dieser Reihe zeigen.
Da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, weil ich tatsächlich gerade aus dem Kino komme und nicht mehr im Kopf habe. Ich habe eben einen ganz, ganz heftigen Film aus Syrien gesehen, der ein Eröffnungsfilm vor Sama.
Des Festivals war, genau.
Genau, das Festival hat eben gerade eröffnet. Ich komme da raus und ich habe ein schwarzes Loch im Kopf und weiß gerade nicht, welches die Deutschland-Premieren sind.
Geht es denn vor allen Dingen bei den Filmen, die Sie ausgesucht haben, um aktuelle Konflikte oder geht es da auch schon um die Folge von Kriegen, von Konflikten?
Tatsächlich ist unsere Reihe eine, die von Kindern im Krieg handelt, aber das sind nicht nur Kinder, die wir in Mosul, in ISIS Tomorrow, einem Film, der sehr wichtig ist für uns, jetzt aktuell tatsächlich brisant ist, sondern es geht auch um die Heimkehr von Kindersoldaten aus Kriegen, wie diese Kinder wieder reintegriert werden. Es geht auch darum, wie Kinder, die sich an Kriege erinnern, als Erwachsene damit umgehen oder wie sie auch mit der Rolle ihrer Eltern in diesen Konflikten umgehen. Das heißt, wir zeigen dieses Thema Kinder im Krieg aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven, nicht nur aus unterschiedlichen Ländern, sondern tatsächlich verschiedene Folgen von Kriegen und wie man als Mensch damit fertig werden kann, wenn man Kind war.
Und es gibt auch Filmemacherinnen und Filmemacher, die ihre eigene Geschichte als Kind im Krieg in Filme verarbeitet haben, richtig?
Ja, ganz genau. Also das ist zum Beispiel Born in Evin, der Film von und mit Mariam Sareh, der Schauspielerin, die übrigens auch gerade im Systemsprenger mitspielt, der deutschen Oscar-Nominierung für 2020. Ein wahnsinniger Film übrigens. Und Mariam Sareh ist selbst Schauspielerin. Sie ist geboren worden in einem der berüchtigsten Gefängnisse im Iran. Und zwar, weil ihre Eltern politische Gefangene waren. Und ihre Mutter ist in Deutschland eine bekannte Persönlichkeit. Sie war Bürgermeisterin von Frankfurt am Main. Sie ist von Beruf Psychologin. Sie ist eine Intellektuelle. Und dennoch hat sie mit ihrer Tochter nicht über deren Kindheit und Geburt in dem Gefängnis reden können, bis ins Erwachsenenalter. Und in dem Film Born in Evin versucht Mariam Sareh, ihre Mutter zum Sprechen zu bringen. Und das geht unter die Haut. Das ist eine Erfahrung und ein mentales Abenteuer, kann man sagen.
I Says Tomorrow, den Film haben Sie schon erwähnt, der ist auch für Sie besonders wichtig. Die Geschichte von irakischen Kindern in Mosul, über Jahre ja eine Hochburg des IS. Was ist Ihnen da das besonders Wichtige?
Die italienische Journalistin und Filmemacherin Francesca Manocchi hat es auf eine mir unbegreifliche Art und Weise geschafft, Kinder zum Sprechen zu bringen, die den Krieg hautnah erlebt haben. Also sie dreht in der Ruine von Mosul und sie lässt Kinder sprechen, die mit ihren Eltern und Familien Opfer des IS geworden sind. Und gleichzeitig kommen auch Kinder zu Wort bei ihr, deren Eltern IS-Kämpfer sind. Und das Wahnsinnige ist, zu erleben, zu sehen, zu hören aus diesen Kindern, die viel zu früh Erwachsene geworden sind, in welchem Dilemma sie stecken, in welchem moralischen Dilemma sie stecken und wie viel Hass in ihnen auch entstanden ist, wie sie manipuliert worden sind. Und man fragt sich einfach, wie werden diese Kinder es je schaffen, wieder friedlich miteinander zusammenleben zu können. Und dieser Film berührt mich vielleicht auch deswegen so sehr oder uns als Organisation, weil er mitten in unserer aktuellen Arbeit spielt. Das Thema der IS-Rückkehrer-Kinder ist eines, das uns tatsächlich im Moment umtreibt. Sie wissen, in Nordostsyrien, in diesem Lager Al-Hol, sind hunderte von Kindern deutscher IS-Kämpfer und es geht darum, können wir die zurückholen? Müssen wir die zurückholen? Und wir sagen ja, ja, das müssen wir, denn sie sind Kinder und darum geht es.
Sie wissen, was es heißt, Filme zu machen. Ist das jetzt eine zynische Frage, bei Dokumentationen über Kinder im Krieg nach der Ästhetik der Filme zu fragen?
Überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage und ich finde auch, das war eines unserer Entscheidungskriterien für das Kuratieren unserer Programmschiene, dass wir gesagt haben, jeder Film über diese Art Themen ist natürlich richtig und wichtig und relevant. Aber damit ein Dokumentarfilm das erreicht, was wir gerne erreichen möchten, nämlich dass wirklich Menschen im tiefsten Inneren bewegt werden, dazu braucht es auch eine hohe Filmkunst. Und nur ein Film, der ein relevantes Thema mit wirklich anspruchsvollem filmemacherischem Talent verbindet, ist einer, den wir zeigen wollen, weil der tatsächlich Debatten anstößt und lange in den Herzen und Köpfen der Menschen bleiben kann.
Diese 6 Filme, die zur Reihe des Festivals gehören, planen Sie, die auch dort zu zeigen, wo nicht von vornherein auch ein interessiertes Publikum da ist?
Das ist interessant, was Sie fragen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber vielleicht kann ich so antworten. Ich würde wahnsinnig gerne diese Art Filme auch dort zeigen, wo sie hingehören und wo sie herkommen. Das wäre mir, sagen wir mal perspektivisch gesehen, ein ganz, ganz großes Anliegen. Und die Filme für unser Publikum hier, das interessiert ist und auch schon geöffnet ist durch die mediale Information, ist sehr, sehr wichtig. Aber einen Schritt weiter zu gehen und damit tatsächlich nach Syrien, in den Irak zu gehen, nach Liberia, nach Indien und vielleicht direkt in die Lager zu gehen, das fände ich toll.
Die Reihe Kinder im Krieg zu sehen beim Human Rights Film Festival in Berlin, das bis zum 25. September dauert. Danke an Martina Dase von Save the Children. Schön, dass Sie heute Abend da waren.
Vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Einmal im Jahr fragt die Zeitschrift Opernwelt 50 Kritiker aus Europa und den USA, welches ist denn ihr Opernhaus des Jahres? Jetzt wieder. Und gewonnen hat die Opera Nationale du Rhin im Elsass. Das Haus mit Spielstätten in Straßburg, Colmar und Mühlhausen bekam die meisten Stimmen. Das gab die Opernwelt am Abend bekannt. Das Opernhaus errege Aufsehen, und zwar durch Entdeckerfreude, originelle Programme, vorbildliche Repertoirepflege und kreativen Esprit, erklärte die Zeitschrift. Im vergangenen Jahr war die Oper Frankfurt zum Jahressieger gekürt worden. Als beste Aufführung wurde die Salome-Produktion der Salzburger Festspiele ausgewählt. Als Dirigentin des Jahres wird Joanna Malwitz geehrt, die neue Musikchefin am Staatstheater Nürnberg. Die 33-Jährige habe das Kunststück vollbracht, binnen kürzester Zeit Musiker, Publikum und Kritik zu begeistern. Für das künftige Berliner Museum der Moderne für die Kunst des 20. Jahrhunderts soll noch in diesem Herbst der erste Spatenstich gesetzt werden. Mit der Fertigstellung werde 2026 gerechnet, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 450 Millionen Euro geschätzt. Ursprünglich waren 200 Millionen vorgesehen. Im Deutschlandfunk Kultur verteidigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Neubau.
Das 20. Jahrhundert mit all seinen Brüchen, dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten, den goldenen, aber wilden 20er Jahren, der deutschen Teilung, den doppelten Kulturproduktionen, alles das ist ein ganz typisches deutsches kunstgeschichtliches Jahrhundert. Und ausgerechnet in dieser Zeit können wir in dem spektakulären Bau von Mies van der Rohe aus den 60er Jahren gerade mal 20-25% unserer Bestände zeigen.
Das finde sie unangemessen und auch bitter, so Kulturstaatsministerin Grütters. Schon seit langen Jahren sei klar, dass eine Erweiterung der neuen Nationalgalerie gebraucht werde. Die Pianistin Dina Ogorskaja ist tot. Die Künstlerin starb in München im Alter von nur 46 Jahren nach langer, schwerer Krankheit, wie ihre Plattenfirma mitteilte. Ogorskaja wurde 1973 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren, als Tochter des berühmten Pianisten Anatol Ogorski. 1990 war sie mit ihren Eltern wegen antisemitischer Bedrohung aus der Sowjetunion geflohen. Klavier studierte sie in Berlin und Detmold. Seit 2007 lebte Ogorskaja in München, wo sie Ende vergangenen Jahres ihre letzten Auftritte absolvierte. 2016 bekam Ogorskaja eine Klavierprofessur an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Musikhörer in Deutschland geben immer noch mehr Geld für CDs oder Vinylplatten aus als für Downloads aus dem Internet. Das ergab eine Langzeitstudie der Universität Hamburg. Daran beteiligt waren 2500 Menschen zwischen 16 und 70 Jahren. Im Schnitt geben die Musikfans 14,40 Euro für ein sogenanntes physisches Album aus. Das sind 4% mehr als bei der Befragung vor einem Jahr. Für ein Digitalalbum, also Download oder Stream, sind es nur 8,40 Euro, was aber immerhin auch ein Plus von 12% bedeutet.
Zurückhaltend hatte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz reagiert, als der französische Präsident Macron ankündigte, aus Kolonien geraubte Kunst und kultische Objekte an die Länder in Afrika zurückzugeben, in denen sie gemacht wurden. Heute hat die Berliner Stiftung 23 Stücke aus ihrer Sammlung, die aus der Kolonie Deutsch-Südwestafrika in das Deutsche Kaiserreich kamen, Vertretern aus Namibia übergeben. Allerdings als Leihgabe. Kritiker sagen, nur eine Rückgabe wäre Eingeständnis des Unrechts gewesen. Wladimir Balzer hat mit Stiftungspräsident Hermann Partzinger gesprochen und beschreibt die Objekte.
Eines der Objekte ist eine Puppe mit europäischer Kleidung. Langer, bodentiefer Rock, hochgeschlossene, braun-schwarz karierte Bluse, weißer Schal, weißes Kopftuch, weiße Haut. Eine ungewöhnliche Puppe für ein afrikanisches Land vor 150 Jahren. Namibia hatte es noch nicht mit tötenden deutschen Truppen, sondern mit deutschen Missionaren zu tun. Etwa Karl Gotthilf Büttner, der diese Puppe nach Deutschland mitbrachte. Hat er sie einem Kind weggenommen? Wir wissen es nicht. Sie zeigt aber, dass zur damaligen sogenannten Mission die man wohl besser als eine Vorstufe der Kolonisierung beschreiben sollte, auch eine neue Kleiderordnung gehörte. Jonathan Fein ist Kurator am Berliner Ethnologischen Museum und sagt, die Bedeutung dieser Objekte kann nicht in Berlin beantwortet werden.
What these objects mean cannot just reflect what we here in Berlin can answer.
Er und seine Kollegen betonen immer wieder die Augenhöhe, auf der sie mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Namibia zusammenarbeiten, zum Beispiel Golda H. Eros.
Working with the objects awakens me into where we are coming from as a people.
Diese Objekte erwecken mein Bewusstsein für unsere Geschichte als Volk und als namibische Nation. Sie erzählen von einer reichen kulturellen Tradition.
Neben der europäisch anmutenden Puppe steht eine ganz andere, die jetzt zurück nach Namibia geht. Ein dicker hölzerner Stab, oben mit einer Verdickung, die einen Kopf symbolisieren könnte. Der Holzkörper ist geschmückt mit kostbaren Ketten und Knöpfen und einem Ring aus schwarzem Ochsenleder. Eines der begehrtesten Leder des Kontinents. Sie gehörte der Königin von Ondonga, die sie behandelte wie ein Kind. Laut Aufzeichnungen eines Missionars soll er sie freiwillig von ihr bekommen haben. Auch diese Puppe geht wieder zurück nach Namibia. Was wir als Europäer als Kunstobjekte ansehen, gehört in vielen afrikanischen Ländern zur kulturellen Identität. Manchmal hat es eine Seele, manchmal eine rituelle Bedeutung. Oft ist es unersetzbar.
Behind these objects, there are also those intangible aspects.
Hinter diesen Objekten liegen unsichtbare Dinge, die nur wir Namibia besitzen. Das sind nicht nur Objekte, das ist unser Leben, das macht uns aus.
Die 23 Objekte wurden aus insgesamt 1400 gemeinsam ausgewählt, von deutschen und von namibischen Forschern. Sie stammen von vielen verschiedenen ethnischen Gruppen und nicht alle sind gewaltsam nach Deutschland gekommen. Dennoch gehen sie zurück, wenn auch zunächst nur als Leihgabe. Und das ist es, was der Berliner Herero-Aktivist Israel Kaunatike kritisiert. Er fordert eine Rückgabe.
Ich meine, wenn jemand mein Haus eingebrochen hat oder irgendwas weggenommen hat und es gefunden worden, muss ich mein Eigentum nochmal ausleihen von einem Dieb. Und das ist Sachen, die kann man überhaupt nicht tolerieren. Und was hier abläuft, finde ich einfach nicht demokratisch. Das ist unser Problem.
Damit konfrontiert, meint Hermann Patzinger, verantwortlicher Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass Ausleihe nicht bedeuten muss, dass diese Objekte je wieder zurückkommen. Zumindest nicht alle.
Wenn ich sehe, einfach wirklich wie freundschaftlich und wie wunderbar hier zusammengearbeitet wird, dann ist es genau der richtige Weg. Und der wird natürlich zu Rückgaben führen. Und wie gesagt, auch Objekte, die vielleicht gar nicht zurückgegeben werden müssen von uns, weil sie nicht belastet sind durch einen Unrechtskontext. Wenn sie für die Community so wichtig sind, warum soll man sie nicht zurückgeben?
Demnächst gehen also kostbare Puppen, seltene Messingobjekte, beeindruckender Kopfschmuck oder auch rituelle Ledersandalen in die Hände namibischer Kuratorinnen und Kuratoren in ihre Heimat. Offiziell keine Rückgabe, wie es mit anderen Objekten aus deutschen Sammlungen in den letzten Monaten schon passiert ist. Aber man darf vermuten, dass die meisten dieser Werke nie wieder den Weg nach Deutschland finden werden.
Sylvester Stallone kann es nicht lassen. Mit 73 gibt er zum 5. Mal den Rambo. Aber die neue Kinowoche hat auch ganz anderes zu bieten, zum Beispiel den Film zur wunderbaren britischen Familiengeschichte Downton Abbey. Anke Lewicke hat sich zwei neue Filme ausgesucht, deren Titel wie gemacht für Lichtspielhäuser sind. Der eine heißt Ad Astra, zu den Sternen.
Bitte beschreiben Sie Ihren derzeitigen emotionalen Zustand.
Ich bin stabil, ruhig. Bereit, meinen Job bestmöglich zu erledigen.
An der Seite von Brad Pitt spielt in diesem Science-Fiction auch ein Hollywood-Allstar, nämlich Tommy Lee Jones. Anke, ist das ein komplexer Blick in die Zukunft oder vor allem eine Vater-Sohn-Geschichte?
Na, ich würde mal sagen, es ist beides. Und ich finde es ja ganz interessant, wenn man sich so die letzten Filme anschaut, wo Astronauten die Hauptrollen gespielt haben. Da geht es ja immer um Familiengeschichten. Nehmen wir First Man mit Ryan Gosling. Der fährt ja auch zum Mond, um den Tod seines kleinen Kindes zu verarbeiten. Dann hatten wir Interstellar. Und da geht es ja um eine Vater-Tochter-Beziehung, die förmlich Raum und Zeit überwindet. Und hier kann man nur sagen, das Familienthema wird wirklich in eine andere Dimension geholt. Es ist tatsächlich so, dass eben die Dunkelheit des Alls, das ewige Dunkel hier zu einem Diskurs- und Reflexionsraum wird. Und wir haben ja eben Brad Pitt gehört, der klingt ja so ein bisschen wie so ein Astronautensoldat, einsatzbereit. Und tatsächlich ist es so, dass sein Puls immer 80 immer nur ist, 80 Schläge pro Minute, was ja unheimlich wenig ist. Und das kommt auch durch ein emotionales Defizit, weil vor 20 Jahren ist sein Vater, eben Tommy Lee Jones, auch ins All, Mission Richtung Neptun. Er sollte feststellen, ob es dort außerirdisches Leben gibt. Er ist nie wieder zurückgekommen, hat aber seine Familie verlassen. Jetzt gibt es aber auf einmal seltsame Energiewellen, die auch das Sonnensystem gefährden. Und es könnte Hinweise geben, dass dieser Mann noch lebt. Und deshalb soll eben Brad Pitt den verlorenen Vater suchen. Und er ist natürlich Jahre unterwegs. Und da kann er viel über Väter- und Männerbilder nachdenken, über seinen eigenen Vater. Er hat auf einmal Angst, in seine Fußstapfen zu treten, aber eben über Männerbilder überhaupt, also auch über amerikanische. Und da kann man natürlich sagen, ja, der Astronaut ist ja sozusagen der Westerner der Zukunft. Also statt in die Weite der Prärie geht man jetzt in die Weite des Alls. Und was haben wir Menschen da überhaupt zu suchen? Und solche Fragen stellt sich eben Brad Pitt als Astronaut die ganze Zeit.
Und das Ganze in welchem Look?
Ja, ich finde den Look unheimlich interessant, weil der so realistisch ist. Also normalerweise feiern ja Science Fiction immer diesen Look, also diese Zeitlupe zum Beispiel in 2001. Und hier ist es aber so, dass es in All zu fahren eigentlich schon Alltag ist. Also auf dem Mond hat sich der Mensch schon lange niedergelassen. Da gibt es Shopping Malls, DHL.
Wie langweilig.
Naja, aber es ist trotzdem, ist man die ganze Zeit im All. Das finde ich dann so ganz interessant, weil da ist einmal draußen dunkel, drinnen immer dieses Kunstlicht. Und dann müssen natürlich die Maschinen dieses unnatürliche Leben eigentlich auch immer am Laufen halten. Also deshalb hat man immer das Wummern und Dröhnen im Hintergrund. Das finde ich gut. Und wo der Mensch sich niederlässt, macht er eben auch Unsinn. Also da gibt es dann so eine Mondfahrttour mit diesen Mondautos und da kommen Piraten an, die wollen diese Ersatzteile von Brad Pitt klauen. Und dann hat man auf einmal ein Ben-Hur-Wagenrennen auf dem Mond, was natürlich klasse aussieht. Aber gleichzeitig geht es eben darum, ja, was machen wir Menschen da eigentlich? Wir wiederholen uns nur. Und dadurch kriegt der Film immer so was ganz Existenzielles. Also ich fand, das hat mir schon gut gefallen. Ich war richtig so im All verortet, aber so ganz anders mal.
Und es ist nicht nur Brad Pitt, der Mann, der denkt.
Es ist nicht nur Brad Pitt, der Mann, der denkt, aber es ist interessant, dass Sie das noch sagen, weil er ist ja die ganze Zeit eigentlich in seinem schweren Anzug, in seinem Helm. Also man kann ihn gar nicht so richtig erkennen, die Körpersprache. Wir hören ihn natürlich aus dem Off nachdenken, aber er füllt mit seiner Präsenz trotzdem immer die Bilder.
Das innere Leuchten ist ein Dokumentarfilm von Stefan Sick, eine weitere Auseinandersetzung mit der Altersdemenz.
Ja, da muss man sich natürlich fragen, dieser Stefan Sick ist über 2 Jahre in ein Altersheim gegangen und er filmt natürlich Menschen, die überhaupt gar kein Bewusstsein haben dafür, dass sie gefilmt werden. Also, und darf man das? Und wenn ja, wie macht man das? Und er macht das sehr behutsam, also sehr beobachtend. Er filmt eben ganz lange so Szenen und da lernen wir immer wieder Herrn Volz kennen. Der scheint so ganz bei sich, der summt, dann sitzt er so im Sessel und dirigiert einen unsichtbaren Chor. Und dann, ja, zwischendurch spielt er mit einem der Pfleger Ball. Also er reagiert auch, er kickt gerne für sich alleine, manchmal gibt er den Ball aber auch ab. Und was ich jetzt ganz gut an dem Film einfach finde, ist, man könnte ja jetzt so biografische Daten geben. So, vielleicht hatte Herr Volz ja wirklich mal was mit Musik zu tun. Aber das hätte ich wieder unlauter gefunden, weil dann hätten wir ja einen Wissensvorsprung vor den Menschen gehabt, die da vor der Kamera sind. Also sowas vermeidet der Regisseur tatsächlich dann immer.
Was ist denn sein Interesse? Also für wen hat er diesen Film gemacht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also in Interviews sagt er immer, dass er so eigentlich das Positive auch zeigen möchte. Deshalb auch das innere Leuchten. Und das würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, auch wenn ich die Menschen 2 Jahre beobachtet habe. Letztlich weiß man trotzdem nicht, was sie empfinden, was in ihnen vorgeht. Genauso überflüssig finde ich, wenn er mit der Kamera rausgeht, so Naturaufnahmen. Da frage ich mich, welche Assoziationen soll ich da bekommen? Aber wenn er da drin ist, dann finde ich, verliert man schon so Berührungsängste, weil man einfach mitbekommt, das ist auch ein Alltag in diesem Pflegeheim. Das ist jetzt auch ein Pflegeheim, wo alle besonders liebevoll ist. Aber das Schöne ist, dass diese Zärtlichkeit der Pfleger und Pflegerin eben auch auf die Patienten übergeht, dass sie auch so wenn sie noch können, ganz behutsam miteinander umgehen. Da gibt es dann auch einfach auch lustige Situationen, dass so ein Mann zwei Frauen die Schuhe klaut, die da so rumliegen. Also solche Sachen gibt es eben auch. Oder dass ein Mann einer Frau immer was ausgeben möchte, aber sein Portemonnaie nicht mehr findet. Also Kontakt ist schon auch immer möglich. Und das zu beobachten, das nimmt einen einfach auch so ein bisschen, weil es ist ja doch letztlich noch ein Tabuthema. Und das bricht auf alle Fälle, dieser Film.
Stefan Sick, Das innere Leuchten, das ist einer der Filme der Woche von Anke Lewicke. Jetzt habe ich mich hier in meiner Zeile verirrt. Der zweite, das ist Ad Astra zu den Sternen mit Brad Pitt, ab morgen im Kino ihres Vertrauens.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Haben wir noch nie getan, tun wir aber heute. Wir küren die anspruchsvollste Unterzeile des Tages. Sie steht in der Süddeutschen Zeitung und lautet: Wohnen, Essen, Reisen, Auto. Über Moral und Freiheit und wie die Klimakrise die antike Polis in Form der Wutbürger aller Lager im Internet zurückbringt. Tja, aber gerade zu dem Aspekt, wie die Klimakrise die antike Polis in Form der Wutbürger aller Lager im Internet zurückbringt, lässt sich dem gedanklichen Gewaltmarsch Gustav Seibts kaum Erhellendes entnehmen. Immerhin, einzelne Thesen, etwa zur aktuellen Mode von Scham und Beschämung, leuchten uns ein, darunter diese. Den Zivilisationsumbau, den die Klimakrise verlangt, wird moralischer Druck und millionenfache individuelle Verhaltensänderung allein nicht bewerkstelligen. Ökologische Beschämung erregt, wie jedes Moralregime, schon jetzt die böse Lust an der Grenzüberschreitung. Gustav Seibt in der SZ. Privilegiert zu sein, ist keine Straftat, titelt die Wochenzeitung Die Zeit, ein Zitat des New Yorker Philosophen Kwame Anthony Appiah. Im Kurzporträt erfährt man, dass Appiah mütterlicherseits der englischen Oberklasse angehört und väterlicherseits in Verbindung zur Königsfamilie von Ashanti in Ghana steht. Appiah, der gerade ein Buch über Kosmopolitismus geschrieben hat, stellt im Gespräch mit der Zeit vor allem klar, was Kosmopolitismus nicht ist. Von Singapur nach Buenos Aires zu fliegen, macht dich nicht zum Kosmopoliten, solange du im Hilton bleibst. Der Kosmopolit möchte wissen, was außerhalb des Hilton passiert. Er fliegt nicht nach Buenos Aires, um dort eine weitere Arbeit von Jenny Holzer zu sehen. Auch über den Umgang mit Rassisten hat Appiah klare Vorstellung. Es empfiehlt sich nicht, in eine kleine Stadt in Alabama zu kommen und den Leuten erstmal zu erklären, dass sie Rassisten sind. Die Leute in Alabama und ich sind dazu verdammt, zusammen diese Republik am Laufen zu halten, also sollte ich besser mit ihnen im Gespräch bleiben. Selbst wenn ich wenig Aussicht habe, an ihrer Feindseligkeit gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe etwas zu ändern. Ich bedauere deren Einstellung. Ich bin überzeugt, es macht ihr Leben unglücklicher, aber es macht sie nicht zu bösen Menschen. Rassismus macht Menschen nicht zu bösen Menschen. Diese Ansicht wird in der Zeit nicht oft vertreten. Kwame Anthony Appiah als farbiger Schwuler beansprucht indessen zu wissen, wovon er spricht. Bleiben wir beim Brisanten. Mit rechten Essen, titelt die Tageszeitung Die Welt. Andreas Rosenfelder fragt sich, ob die Aufregung angebracht ist, die das Treffen von Hans-Joachim Mending, dem Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung, mit dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen und dem PR-Berater Moritz Hunzinger hervorgerufen hat. Sehr anregender und konstruktiver politischer Gedankenaustausch, hatte Jörg Meuthen bei Instagram hinterher kommentiert. Inzwischen, so der Weltautor Rosenfelder, ist eine Armada von Statements gegen Hans-Joachim Mending unterwegs. Der Hauptvorwurf lautet, er hätte sich zumindest von Meuthens Kommentar distanzieren müssen. Nur in welcher Form? Mit einem Dementi, der Gedankenaustausch sei weder anregend noch konstruktiv gewesen? Ist es im Kontext von AfD-Politikern ein Verstoß, die von Jürgen Habermas postulierten Grundregeln kommunikativen Handelns zu respektieren? Um eine verwandte Problematik geht es im Medientagebuch in der Wochenzeitung Der Freitag. Im Rückblick auf das ZDF-Interview, das der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, bejubelt von seinen Fans, jüngst abgebrochen hat, betont Klaus Raab: Aus der Nummer, dass ein Gespräch von AfD-Gegnern anders gedeutet wird als von Fans, kommt der Journalismus nicht raus. Kommunikation hat immer nicht intendierte Wirkungen, eine der frühesten Erkenntnisse der Kommunikationswissenschaft. Interviews sind daher kein Werkzeug gegen die AfD. Keine Interviews allerdings sind auch keines, denn, andere Erkenntnis, man kann nicht nicht kommunizieren. Okay, soweit für heute. Nach der anspruchsvollsten Unterzeile eingangs küren wir ausgangs nun die schönste Überschrift des Tages. Sie steht in der Zeit und lautet: Berühr mich, bitte berühr mich.
In Fazit, Gabi wird gewünscht Ihnen eine gute Nacht.